Vor kurzem wurde am 1. Mai wieder der Tag der Arbeit mit vielen Aktionen der Gewerkschaften begangen.
Auch wir von Amnesty International beteiligten uns daran und waren am 1. Mai auf dem Mühlenplatz in Papenburg. Dort haben wir uns für eine Gewerkschafterin im Iran und einen Gewerkschafter in Weißrussland eingesetzt. Denn das Recht auf Arbeit und gerechten Lohn ist laut Artikel 23 ein Menschenrecht. Dasselbe gilt für das Recht auf soziale Sicherheit, auf Erholung und Freizeit.
Ja, die finanzielle Absicherung gegen Risiken wie beispielsweise Krankheit, Unfall, Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit ist auch ein Menschenrecht. Und wusstet ihr, dass bereits 1948 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgelegt wurde und in zahlreichen internationalen Vereinbarungen verankert ist?
Ja, aber leider kommt es trotzdem in diesem Bereich weltweit zu Menschenrechtsverletzungen. Sehr häufig führt Armut zu Ausbeutung und Kinderarbeit.
Dass sowas in totalitären Staaten wie China, Russland oder Nordkorea passiert, wundert uns ja nicht. Aber auch in vielen demokratischen Ländern werden Rechte von Arbeitern nicht beachtet.
Ein Grund für uns, mal genauer hinzuschauen. Die Beispiele in dieser Sendung zeigen klar, dass die Rechte der Arbeitnehmer für viele Regierungen und Unternehmen keine Rolle spielen. Vielfach landen Gewerkschafter sogar im Gefängnis.
Gabi, aber lass uns kurz vorher nochmal die Ursprünge der Arbeiterbewegung darauf zurückblicken.
Ja, Gerold, dass der 1. Mai als Tag der Arbeit bestimmt wurde, ist kein Zufall. Bereits seit 1890 gilt dieser Tag in Deutschland und in Europa als Kampftag der Arbeiterbewegung.
Der eigentliche Ursprung liegt aber in den USA. Dort streikten am 1. Mai 1886 rund 400.000 Arbeiter in mehreren Städten und forderten die Einführung eines 8-Stunden-Tags.
Und am 14. Juli 1889 kamen dann in Paris sozialistische Gewerkschaften und Parteien aus der ganzen Welt zusammen. Sie schlossen sich einer weltweiten Demonstration am 1. Mai 1890 an. Und eine der Kernforderungen war damals, den Arbeitstag auf 8 Stunden festzulegen.
Tja, und seitdem ist der 1. Mai der zentrale Aktions- und Feiertag der Arbeiterbewegung weltweit.
Und noch etwas passiert im Jahr 1890. Unter Führung von Karl Legien wurde der Vorläufer des Deutschen Gewerkschaftsbundes gegründet.
Natürlich hatten die Gewerkschaften sowohl im Kaiserreich und mehr noch unter dem Nazi-Regime zu leiden. Am 2. Mai 1933 wurden die Gewerkschaftshäuser von der SS und der SA gestürmt. Gewerkschafter wurden verhaftet, misshandelt, ermordet oder in die Flucht getrieben.
Zum Glück ist es für uns heute normal, dass die Forderungen der Mitglieder der Gewerkschaften gehört werden. Streiks gehören zum Alltag und stehen auf einer rechtlichen Grundlage.
Ja, Gerold, das sagst du so. Aber in vielen Ländern lebt man gefährlich, wenn man sich gewerkschaftlich engagiert oder sich für faire Löhne und gerechte Arbeitsbedingungen einsetzt.
Das Recht, Gewerkschaften zu bilden und ihnen beizutreten, ist in mehreren internationalen Menschenrechtsabkommen festgeschrieben. Aber es wird trotzdem vielfach verletzt.
Heute hören Sie auf der Ems-Fechtewelle eine Sendung der Amnesty-Gruppe aus Papenburg. Weltweit werden Menschen, die sich für menschenwürdige Arbeit einsetzen, bedroht und strafrechtlich verfolgt.
In vielen Teilen der Welt kommt es zu einer Vielzahl von Menschenrechtsverletzungen, die mit den Arbeitsbedingungen zusammenhängen. Das Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren, ist häufig nicht gewährleistet.
Zum Beispiel befinden sich in Iran, China, Weißrussland und Venezuela zahlreiche Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in Haft. Weiterhin hat Amnesty International Fälle von Ausbeutung von Arbeitsmigranten in den Golfstaaten dokumentiert.
In der Demokratischen Republik Kongo gibt es gesundheitsgefährdende Kinderarbeit und auf Palmölplantagen in Indonesien Zwangsarbeit.
Und das ist längst nicht alles. Überall auf der Welt arbeiten Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen. Einige Länder wollen wir in dieser Sendung ausführlicher betrachten. Südkorea, die USA und Bangladesch.
Fangen wir mit Südkorea an. Dort gibt es 2 Gewerkschaftsvertreter, die wegen ihres Einsatzes schon mehrfach inhaftiert wurden. Das sind Han Sang-bin und Yan Ok-gi.
Gabi, du hast doch sicher auch schon von der Serie Squid Game gehört. Der Gewerkschafter Han ist sogar Vorbild für den Hauptdarsteller geworden.
Echt? Die Netflix-Serie Squid Game hat ja weltweit Millionen Zuschauer. Sie spiegelt die Situation von Beschäftigten und Gewerkschaftern in Südkorea wider. Aber ganz schön überzeichnet, muss ich sagen. Denn die Verlierer werden in dieser Serie erschossen.
Das stimmt schon, aber War dir klar, dass sich hinter den Protagonisten reale Menschen als Beispiel für ein Abrutschen in die Armut befinden? Zum Beispiel ausgebeutete Arbeitsmigranten aus Südasien, denen die Lohnfortzahlung verweigert wird. Oder Geflüchtete aus Nordkorea, die im südkoreanischen Kapitalismus nicht zurechtkommen.
Oder auch Senioren in Altersarmut, geschiedene Frauen sowie prekär beschäftigte junge Erwachsene. Sie alle stellen in der Serie die bittere Realität Südkoreas dar.
Und der Hauptdarsteller Seung Gi-hun ähnelt auffallend dem Gewerkschafter Han Sang-in. Han sorgte beim Automobilkonzert Sang-yong mit dem Organisieren von Streiks für Furore, als 2600 Beschäftigte eine Kündigung erhielten. Er selbst sieht in der Hauptperson der Serie eine Würdigung der gefeuerten Arbeiter von Sang-yong.
Die Streikenden forderten damals die Arbeitgeber immer wieder zur Zusammenarbeit auf. Der Slogan »Lasst uns zusammenarbeiten« wurde in Südkorea als Geste der Solidarität berühmt und ist nun in dieser weltweit erfolgreichen Serie verarbeitet.
Die herzlose Realität in Südkorea wird in der Serie genau beschrieben, meint Han Sang-in. Eine Gesellschaft, in der Sieger alles bekommt und wo die Verlierer um Leben und Tod zocken müssen. Der bedingungslose Kampf der Unterdrückten im Film ähnelt unserer Sache im wahren Leben, sagt Han.
Also, alle schauen die spannende Serie zum Vergnügen und dabei ist alles so nahe an der Realität. Das ist eine heftige Kritik am Regime. Dabei ist Südkorea doch schon über 30 Jahre demokratisch.
Naja, die Demokratie in Südkorea ist eigentlich noch sehr jung. Sie begann erst 1987, 8 Jahre nach dem Ende der Militärdiktatur von Park Chung-hae. Doch in kaum einem anderen demokratischen Land werden häufiger Gewerkschafter inhaftiert.
Na, zum Glück werden die sozialen Verlierer der Gesellschaft ja nicht wie im Film erschossen. Aber wer für Arbeitnehmerrechte auf die Straße geht, riskiert hohe Haftstrafen. Allein 2015 und 2016 kamen laut Angaben des koreanischen Gewerkschaftsbundes mehr als 50 Gewerkschafter für Vergehen gegen die öffentliche Ordnung in Haft.
Dazu gehören neben Han auch Yan Ok-e. Genauso wie Han musste er für seinen gewerkschaftlichen Einsatz ins Gefängnis.
Wir sind das Team der Amnesty-Gruppe aus Papenburg. Wir sprechen gerade über die Arbeitsrechte in Südkorea. Andi, wer ist Yan Ok-e?
Yan ist Vorsitzender der Bauarbeitergewerkschaften in Südkorea. Er wurde schon 5-mal inhaftiert, nur weil er für seine Rechte gekämpft hat. Und dabei garantiert Südkoreas Verfassung ausdrücklich das Recht auf Versammlungsfreiheit.
Ja, und dann frage ich mich, warum selbst genehmigte Demonstrationen in Korea so oft mit Festnahmen enden.
Ja, die Proteste der Gewerkschaften werden tatsächlich kriminalisiert und als Störung der öffentlichen Ordnung bewertet.
Und leider sind deshalb die Erfolge der Arbeiterproteste bescheiden. Die Forderungen nach einer Pensionskasse oder nach einer Festanstellung werden mit Strafanzeigen beantwortet. Wir werden noch oft auf die Straße gehen müssen, befürchtet Yan.
Doch dann droht ihm wieder der Gang ins Gefängnis. Ich finde Yan extrem mutig. Sein nüchternes Urteil lautet: Täglich erlebt sein Land noch Ausläufer der Diktatur. Eine wirkliche Demokratie ist noch fern.
Und konservative Politiker und Unternehmer verunglimpfen den Einsatz für Arbeitnehmerrechte als kommunistische Gefahr und verweisen dabei auf Nordkorea. Der Gründer von Samsung, Lee Byung-chul, sagte sogar, er werde Gewerkschaften nur über seine Leiche dulden.
Das ist echt schlimm. Denn die Samsung-Gruppe ist sehr mächtig und erwirtschaftet mit 70 Betrieben etwa ein Fünftel des südkoreanischen Bruttosozialprodukts.
Das Management führte sogar schwarze Listen über gewerkschaftlich aktive Mitarbeiter, Gabi. Beschäftigte, die kurz nach der Jahrtausendwende eine Arbeitervertretung ins Leben riefen, wurden gefeuert und später wegen Protesten inhaftiert.
Ja, Andi. Und Südkorea steht nicht umsonst im Rechtsindex des ITUC auf der zweitschlechtesten Stufe. Ach, also auf Englisch heißt das ausgesprochen International Trading Union Confederation, also kurz ITUC. Und ins Deutsch übersetzt ist das der Internationale Gewerkschaftsbund. Und auf dem vorletzten Platz steht Südkorea nicht allein, sondern gemeinsam mit China, Kasachstan und Saudi-Arabien. Und Südkorea ist ein demokratischer Staat.
Kaum zu glauben, aber solche Praktiken sind nicht nur bei Samsung üblich. 2017 ergab eine ITUC-Umfrage, dass sich 70% der Südkoreaner über zunehmend schwächer werdende Arbeitnehmerrechte Sorgen machten.
Ja, da darf man sich auch nicht wundern, dass die Quote der Altersarmut bei 44% liegt. Sie ist damit höher als in jedem anderen Industriestaat.
Und man muss sich klar machen, dass ein Drittel der Arbeitskräfte im Land nicht regulär beschäftigt ist. Sie haben weder Anspruch auf Kündigungsschutz noch auf Sozialleistungen. Ihre Löhne sind im Schnitt 45% niedriger als die der Angestellten.
Aber einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es. 2019 wurden 7 Samsung-Manager verurteilt, weil sie ihre Mitarbeiter jahrelang systematisch daran gehindert hatten, sich gewerkschaftlich zu organisieren.
Damit wurde gegen die Willkür der Arbeitgeber ein deutliches Zeichen gesetzt. Wollen wir hoffen, dass dieses Urteil eine Warnung für Sie und ein Wendepunkt für die Zukunft der Arbeitnehmerschaft bedeutet? Gerold, hättest du gedacht, dass auch Niederlassungen deutscher Unternehmen in den USA die gewerkschaftliche Organisation ihrer Beschäftigten behindern?
Ja, davon habe ich schon gehört. Vor allem in den südlichen Bundesstaaten kommt das vor. Für diese systematische Sabotage und Unterdrückung von Arbeitnehmervertretungen gibt es sogar einen Fachbegriff, Union Busting, auf Deutsch Gewerkschaftszerstörung.
Was ist das denn für ein übler Begriff? Warum ist denn gerade der Süden der USA für deutsche Firmen so interessant?
Das kann ich dir sagen, Gabi. Die Bundesstaaten locken die Firmen mit Versprechen an, Steuervergünstigungen, laxe Sicherheits- und Umweltvorschriften, keine Zulassung von Gewerkschaften.
Und vergesst aber nicht, in den Südstaaten gab es 200 Jahre Sklaverei, gefolgt von einem Jahrhundert Rassentrennung nach dem Bürgerkrieg. Die gewerkschaftsfeindliche Kultur und die niedrigen sozialen Standards sind ein unmittelbares Resultat davon.
Ich finde das total scheinheilig. Deutsche Firmen fördern, dass diese wirtschaftlichen und politischen Machtstrukturen bestehen bleiben. Zu ihrem eigenen Vorteil behindern sie die Bildung von Gewerkschaften. Und in Deutschland rufen sie dazu auf, Gewerkschaften zu akzeptieren und das Recht auf Tarifverhandlungen zu respektieren.
Ja, und in den USA versuchen sie, die Gründung von Gewerkschaften zu behindern. Fast alle Firmen in den USA machen das. Deutsche sind da überhaupt keine Ausnahme.
Aber nur starke Gewerkschaften könnten den Beschäftigten dabei helfen, ihren Lebensstandard zu verbessern und mehr Mitspracherecht zu erlangen. Wie viele Beschäftigten deutscher Firmen sind eigentlich davon betroffen?
Oh, das sind Hunderttausende. Zum Glück betreiben nicht alle Firmen Union Busting. Aber in den Südstaaten starten deutsche Unternehmen fast immer aggressive, gewerkschaftsfeindliche Kampagnen, sobald Arbeitnehmer versuchen, sich zu organisieren.
Aber laut dem nationalen Gesetz über Arbeitsbeziehungen dürfen Arbeitnehmer doch nicht aufgrund ihres Engagements in Gewerkschaften bedrängt oder entlassen werden.
Da hast du recht. Aber die Firmen können aggressive Kampagnen gegen die Gewerkschaftsarbeit ihrer Beschäftigten führen, solange sie nicht mit direkten Vergeltungsmaßnahmen drohen. Und glaub mir, das tun sie.
Gerold, du sagtest gerade, dass Firmen in den USA Kampagnen gegen Gewerkschaften führen. Wie läuft das dann? Wie üben die Firmen Druck auf ihre Belegschaften aus?
Es werden zum Beispiel dabei indirekte Drohungen formuliert. Die Arbeitgeber dürfen zwar nicht sagen, wenn ihr für eine Gewerkschaft stimmt, schließen wir die Fabrik. Aber dann sagen sie eben, wenn ihr für eine Gewerkschaft stimmt und diese Gewerkschaft zu hohe Forderungen stellt, müssen wir die Fabrik vielleicht schließen.
Na, das macht überhaupt keinen Unterschied. Der Einschüchterungseffekt ist auf jeden Fall derselbe.
Genau, Andi. Oder die Unternehmensleitungen schüren Ängste. So erklärte zum Beispiel die Airbus-Geschäftsleitung in Alabama, die Gewerkschaft interessiert sich nur für eure Beiträge, die Gewerkschaft wird euch das Leben schwer machen. Oder sie sagten, manchmal hat man am Ende weniger als das, was man zuvor hatte. Und manchmal verliert man sogar den Arbeitsplatz, wenn die Gewerkschaft zu viel fordert.
Das Arbeitsrecht in den USA erlaubt den Arbeitgebern sogar, Beschäftigte dauerhaft zu ersetzen, wenn diese von ihrem Streikrecht Gebrauch machen.
In Deutschland und der EU sind solche extremen Maßnahmen nicht erlaubt. Trotzdem drohen in den USA viele deutsche Firmen mit diesen Schritten.
Ja, das stimmt. Und sie haben nicht viel zu befürchten, wenn sie Gewerkschaftsmitglieder entlassen. Sie wissen, dass Prozesse gegen Entlassungen langwierig sind. Und sollten sie doch zu einer Abfindungszahlung verurteilt werden, dann ist diese Abfindung in der Regel total gering.
Ich habe mal was von Volkswagen gehört. Die waren besonders verlogen. In Tennessee startete nicht das Management eine der üblichen gewerkschaftsfeindlichen Kampagnen. Vielmehr übernahmen hochrangige Politiker die Drecksarbeit.
Das hört sich aber finster an. Was haben die Politiker denn gemacht?
Die Politiker bedrohten den Arbeitnehmer damit, die staatlichen Subventionen für Volkswagen einzustellen, falls diese für eine gewerkschaftliche Vertretung stimmen sollten. Und leider hatten sie damit Erfolg. Die Organisation durch die Gewerkschaft scheiterte.
Das ist ja echt übel. Gibt es denn keine politischen und zivilgesellschaftlichen Initiativen für mehr Beschäftigungsschutz im Süden der USA?
Im Kongress wird schon seit Jahren ein Gesetz diskutiert, doch haben gewerkschaftsfeindliche Senatoren der Republikanischen Partei dieses Gesetz bisher stets blockiert.
Trotz aller Hindernisse versuchen aber viele Arbeitnehmer in den Südstaaten, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Sie werden dabei von der US-amerikanischen und internationalen Gewerkschaftsbewegung und vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren in den USA unterstützt.
Ja, aber auch die EU oder europäische Regierungen müssen sich doch eigentlich dafür einsetzen. Sie müssten die europäischen Firmen dazu verpflichten, auch in den USA internationale Prinzipien der Arbeitsorganisation einzuhalten.
Eigentlich hatten alle gehofft, dass das Lieferkettengesetz hier für Verbesserung sorgen wird und es bei Tochterfirmen und Zulieferern deutscher Unternehmen in den USA Anwendung findet und ein Augenmerk auf Verstöße gegen das Recht auf Vereinigungsfreiheit gerichtet wird. Aber die neue Bundesregierung will das bisherige deutsche Lieferkettengesetz abschaffen. Dann können wir nur hoffen, dass in den kommenden Jahren ein entsprechendes europäisches Lieferkettengesetz in Kraft treten wird.
Und eigentlich sollte mit dem deutschen Lieferkettengesetz auch Verbesserung der prekären Arbeitsbedingungen und Ausbeutung in Angriff genommen werden. Denn davon gibt es zum Beispiel auch in Bangladesch viel zu viel. Gerold, Bangladesch ist der zweitgrößte Textilhersteller weltweit. Aber die Textilarbeiterinnen in Bangladesch sind einem Klima der Angst und Unterdrückung ausgesetzt.
Ja, Unternehmen, die sich Menschenrechtsverstößen schuldig gemacht haben, bleiben meist straffrei, während der Staat die Rechte von Arbeitern weiter einschränkt.
Erinnert ihr euch noch, dass vor 11 Jahren die Textilfabrik Rand Plaza einstürzte? Mehr als 1100 Textilarbeiter und Textilarbeiterinnen starben. Weitere 2500 wurden verletzt.
Ja, und kurz zuvor gab es einen tödlichen Brand in der Bekleidungsfabrik Tasrehen. Dort starben mindestens 112 Arbeiter und Arbeiterinnen. Die Entschädigungsverfahren für beide Unglücke sind immer noch nicht abgeschlossen.
Das ist ein trauriges Thema. Die Versuche, die Verantwortlichen im In- und Ausland zu ermitteln, haben bisher noch zu keiner rechtskräftigen Verurteilung geführt. Der TÜV Rheinland, der das Fabrikgebäude einige Monate vor dem Einsturz begutachtet hatte, hat auch keine Verantwortung übernommen. Auf eine Entschädigung warten die Betroffenen bislang vergeblich.
Ich meine aber, dass sich seitdem unter öffentlichem Druck die Sicherheit in den meisten Fabriken verbessert hat. Oder ist das nicht so?
Ja, das stimmt schon. Aber es muss noch viel, viel mehr geschehen. Amnesty International kritisierte Ende 2023 Armutslöhne. Proteste werden unterdrückt und es gibt nur unzureichende Entschädigungen bei Arbeitsunfällen und Todesfällen. Die Unternehmen übernehmen überhaupt keine Verantwortung.
Genau so ist es. Wegen der Repression seitens des Staats und der Arbeitgeberseite gibt es kaum Betriebsräte. Brauchen wir nicht, lautet die Antwort eines Textilproduzenten, zu dessen Kundenkreis auch deutsche Handelskonzerne gehören. Und wer in der Firma ein Problem hat, wende sich direkt an uns, so die Arbeitgeber.
Ja, toll. Genau das tat Shahidul Islam, der Präsident des Gewerkschaftsverbandes Bangladesch. Er wandte sich wegen nicht gezahlter Löhne an sein Management. Und wisst ihr, was dann passiert? Unmittelbar nach dem Treffen wurde er getötet, mutmaßlich von einem Auftragsmörder. Seine Firma produziert übrigens unter anderem für die Firma New Yorker.
Genau so läuft das. Textilarbeiterinnen, die auf Missstände hinweisen, werden zum Schweigen gebracht. Sie werden mit willkürlichen Strafverfahren überzogen und eingeschüchtert. Und nichts ändert sich.
Im Herbst 2023 schlug die Regierung Bangladesch landesweite Streiks und Demonstrationen für eine Erhöhung des Mindestlohns in der Textilbranche gewaltsam nieder. Viele wurden dabei verletzt oder verloren ihre Arbeit.
Es wurden sogar 4 Beschäftigte getötet, Gerold. Es gab Anklagen gegen mehr als 43.000 Personen. 132 Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen wurden festgenommen. 11 sind immer noch im Gefängnis.
Und wie lauten die Vorwürfe?
Die Vorwürfe sind lächerlich. Terrorismus, Vandalismus und andere kriminelle Handlungen. Obwohl die Arbeiterinnen nur ihre Rechte eingefordert haben.
Also haben diese Proteste erstmal nichts gebracht.
Die Gewerkschaftspräsidentin Nasma Akta sagt, dass sie nichts erreicht haben. Das liegt auch daran, dass die Arbeitgeberlobby in Bangladesch sehr stark ist. Korruption spielt dabei eine sehr große Rolle. Bei der umstrittenen Parlamentswahl am 7. Januar 2024 konnten sich 18 Textilunternehmer im Parlament Sitze sichern.
Mitglieder für die Gewerkschaften zu gewinnen gestaltet sich sehr schwierig, weil viele Beschäftigte Angst haben, ihren Job zu verlieren. Der Organisationsgrad der Arbeiterschaft in Bangladesch ist nicht höher als 5%. Die Leute sind arm und trauen sich deshalb oft nicht, sich zu wehren.
Auch europäische Unternehmen tragen eine Mitverantwortung dafür, unter welchen Bedingungen ihre Textilprodukte hergestellt werden. Die meisten Auftraggeber kommen ja gerade deshalb ins Land, weil die Arbeit hier so extrem billig zu haben ist.
Genau wie in den USA ist hier die effektive Umsetzung eines EU-Lieferkettengesetzes wichtig, damit Unternehmen tätig und Betroffene in einschlägigen Fällen entschädigt werden.
Christina Hatters, Expertin für Wirtschaft und Menschenrechte bei Amnesty in Deutschland, fordert, dass die Regierung in Bangladesch dafür sorgt, dass Arbeiter ihre Rechte auf Meinungs- und Vereinigungsfreiheit wahrnehmen können und ihnen faire Löhne gezahlt werden.
Wir haben nun drei Beispiele für die Nichtachtung von Gewerkschaft und Arbeitsrechten genauer unter die Lupe genommen. Aber leider gibt es noch unzählige mehr.
Das ist zum Beispiel Shim Sitar. Sie wurde 2022 aufgrund ihrer Tätigkeit als Gewerkschaftsvorsitzende in Kambodscha festgenommen und im Mai 2023 zu 2 Jahren Haft verurteilt. Ein Gericht in Phnom Penh befand sie der Anstiftung zu einem Verbrechen oder zur Störung der sozialen Sicherheit für schuldig.
In Myanmar verbüßt der Gewerkschaftsführer Thet Nhien Nuaung eine 7-jährige Haftstrafe mit Zwangsarbeit, zu der er in einem geheimen Verfahren verurteilt wurde. Er ist in großer Gefahr, da er bereits während seiner früheren Inhaftierung Folter und andere Misshandlungen erlitten hat. Er muss umgehend und bedingungslos freigelassen werden.
Im Iran gehören Lehrkräfte zu den aktivsten Gruppen im Kampf für mehr Demokratie, Frauenrechte und bessere Arbeitsbedingungen. Mehr als 20 regionale Gewerkschaften sind in dem starken Dachverband CCITTA organisiert. Viele Lehrkräfte werden jedoch für ihr Engagement hart bestraft. Immer mehr verlassen deshalb das Land.
Auch in den arabischen Staaten haben die Beschäftigten keinerlei Rechte. Für die Ausrichtung der Fußball-WM in Katar wurden viele Wanderarbeiter ausgebeutet. Sie warten bis heute auf eine Entschädigung durch die FIFA.
Und jetzt hat die FIFA die WM 2034 an Saudi-Arabien vergeben. Mit dieser Entscheidung hat die FIFA wiederholt menschenrechtliche Bedenken ignoriert. Sie bringt damit Einwohner, Wanderarbeiter und Fans in Gefahr.
Einwohner und Fans auch, nicht nur die Arbeiter?
Ja klar, Andi. Frauen und LGBTI+ werden ohne rechtliche Konsequenzen diskriminiert oder Anwohner werden vertrieben, um Platz für staatliche Bauprojekte dort zu schaffen. Vieles weist darauf hin, dass auch dort Arbeitsmigranten ausgebeutet werden.
Gemeinsam mit anderen Menschenrechtsorganisationen, Gewerkschaften und Fangruppen fordert Amnesty International die FIFA auf, ihre Verantwortung für die Einhaltung der Menschenrechte ernst zu nehmen. Die FIFA muss sicherstellen, dass die WM 2034 nicht schon wieder zu Menschenrechtsverletzungen führt.
Obwohl wir noch viele weitere Beispiele hätten, müssen wir nun leider zum Ende kommen. Sehr traurig, dass es zu diesem Thema so viel Negatives zu berichten gibt. Dass so viele Menschen in solchen rechtlosen, prekären Verhältnissen arbeiten und leben müssen.
Damit aber diese Missstände an die Öffentlichkeit gelangen und damit zu Unrecht Inhaftierte wieder freikommen, da setzen wir uns von Amnesty International mit Aktionen und Unterschriftenlisten ein. Dass ihre Unterschrift hilft, zeigt sich am Erfolg der letztjährigen Aktion zum 1. Mai. Denn Solidarität wirkt. Palina Sharenda Panasiuk aus Weißrussland und Shim Sitar aus Kambodscha, für die wir uns 2024 stark gemacht hatten, sind inzwischen freigelassen worden. Das ist euer, das ist unser aller Verdienst.
Alles Gute und mischen auch Sie sich ein.